Alex, vielen Dank und auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ihr Lieben, wir kommen gerade mitten aus einer dreiteiligen Predigtreihe und wir haben uns unterhalten über Glaube, Hoffnung und Liebe. Wie kam es dazu? Die erste Predigt, ganz klar in diesem Jahr, eine Predigt über unsere Jahreslosung. Christian hat sie vorhin gesagt, wie heißt sie? Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Und wir haben auf einmal gemerkt, Liebe ist das Kernwesensmerkmal Gottes. Er sagt, ich bin die Liebe, die Agape-Liebe. Und wir haben auch schnell festgestellt, lieben, das kann nicht aus mir herauswachsen, kann ich gar nicht. Ich brauche den, der sie mir gibt. Und wir haben gehört, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen, durch den Heiligen Geist. Und wir haben auch gehört, dass die Liebe die erste Frucht ist des Heiligen Geistes, die er in uns wachsen lassen möchte. Und wenn wir uns danach ausstrecken und wirklich tun, wird diese Liebe immer mehr. Und die soll raus, raus in die Welt. Das erste Thema, die Liebe. Den Sonntag danach ging es um Glauben. Und hier hängt ein Segenskärtchen. Und liebe Gertrud, das hast du gezogen. Und sie zieht dieses Kärtchen und fängt gleich an. Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Jetzt alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Markus 9, 23. Und in dem Kontext dieser Geschichte spricht Jesus wieder seine Jünger an und sagt, ey, wie lange muss ich noch bei euch bleiben, bis ihr mir endlich glaubt? Er spricht sie an mit ihr Kleingläubigen. Früher habe ich das immer als Provokation gelesen. Heute verstehe ich, er sagt, hey, ein Kleingläubiger ist einer, der nicht vertrauen will oder kann. Und er sagt, glaubt mir doch. Und wir haben auch gemerkt, wie Glaube wachsen kann. Damit sich was erfüllt? Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Und wir haben auch gesagt, wie kann denn dieser Glaube wachsen, indem ich mich beschäftige mit seinem Wort? Die dritte Predigt, letzten Sonntag, da ging es um was? Oh, ihr enttäuscht mich nicht, danke. Es ging um Hoffnung. Und wir haben gemerkt, jeder Mensch braucht Hoffnung. Und wir haben zwei Arten von Hoffnung unterschieden. Eine Hoffnung, die ins Leere läuft und eine Hoffnung, die zu 110% erfüllt wird. Und auch da haben wir gehört, woher kommt eigentlich diese Hoffnung? Und Paulus sagt es im Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber, der erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie kann sie wachsen? Wann brauche ich sie? Gerade auch in Zeiten der Not. Wenn ich auf einmal wirklich sehe, ich kann nicht weiter gucken. Ich brauche etwas, was mir Kraft gibt, nach vorne zu gehen. Joachim hatte letzten Sonntag Gottesdienstleitung und er ist mit dem Mikrofon durchgegangen. Worauf hoffst du? Erich, du hast gesagt, ich hoffe darauf, dass eines Tages der Herr kommt und mich zu sich holt. Andere hofften auf reiche Enkelschaft. Es gibt so viel, worüber wir hoffen können, aber das ist eine Hoffnung auf Neuanfang, auf es geht weiter, die Hoffnung auf Jesus selbst. Er ist der Grundbaustein meiner Hoffnung. Das war also diese Dreier, Predigtreihe, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Paulus sagt es am Ende des Hohelieds der Liebe im 1. Korinther 13. Nach all dem, was ich euch gesagt habe, sagt er, bau dein Leben auf diesen drei Säulen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wir wollen uns heute beschäftigen damit, wie ich denn eigentlich weiterbauen kann auf diesen drei Säulen. Und wie kann es anders sein? Erich, du hast es schon anmoderiert. Mit dem Wort Gottes. Wir hören in Römer 10, Vers 17, woher kommt eigentlich der Glaube? Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort. Da wächst etwas. Und wenn Glaube wächst, wächst Hoffnung. Und wenn Glaube und Hoffnung wächst, wächst Liebe. Und er sagt, baut damit weiter auf. Eigentlich kann man sagen, ist das Wort Gottes der Grundbaustein unseres Glaubens. Man könnte sagen, es soll eigentlich unsere DNA werden, wo alle Informationen, all das drin ist, was mich am Leben hält. Und mit diesem Wort wollen wir uns beschäftigen, heute ganz konzentriert. Es gibt drei Psalmen, die schöner nicht sein könnten, die die Schönheit und Herrlichkeit, die Kraft und die Freude des Wortes Gottes emporheben. Und ein Psalm davon ist der Psalm 19. Und ich möchte mal vier Verse lesen. Psalm 19 ab Vers 8. Da sagt der Psalmist, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann ich mich zu 100% verlassen. Sie machen sogar den klug, der bisher gedankenlos durch seinen Tag ging. Ja, die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind dabei klar und Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut, nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sie sind richtig, sie sind vollkommen und gerecht. In Vers 11 und 12 resümiert der Psalmist und er sagt zu sich, sie lassen sich niemals mit Gold aufwiegen, sie sind sogar süßer als der beste Honig. Am Ende sagt der Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, der wird reich belohnt. Da kann ich nur staunen. Er taucht da ein und sagt, Herr, das und das ist dein Wort. Ich werde reicher belohnt. Es macht mich einsichtig, stark. Möchtest du das auch? Ist früh am Morgen, ne? Wir merken schnell, es geht viel mehr um als Gottes Wort. Es ist eine Bedienungsanleitung für mein Leben oder irgendwie ein Buch der Geh- und Verbote. Dieser Psalmist sagt, es ist ein Schatz, den ich auf Händen halte. Und ich möchte, dass dieser Schatz immer größer in meinem Leben wird. Jetzt weiß ich aber nicht, wie du heute Morgen da bist. Und so eine Predigtvorbereitung hatte ich mich mit dem einen oder anderen unterhalten und einfach mal gefragt, wie geht's dir? Wie geht's dir genau mit diesem Thema? Einer hat gesagt, ach, weißt du was, Markus? Nicht ganz so gut. Da sind so viele Geschichten und ich habe die meisten davon schon gelesen. Da ist nicht mehr so viel Freude. Da ist jemand, der also sagt, hey, ich kenne es, aber irgendwie löst es gar nicht mehr so viel aus. Ein anderer sagt, Markus, ich bin schon so lange dabei, aber ich kriege nichts Frisches mehr raus. Kennst du das? Ich glaube, jeder kennt's. Die Gefahr ist immer dann, wenn wir meinen, es geht hier nur um Wissensvermittlung, dass man ganz schnell die Freude verliert. Oder wenn man sagt, ich habe das alles schon gehört, der sagt, es ist ein Buch wie jedes andere. Später werden wir hören, es ist ein Buch, das lebt und wirkt. Erst wenn ich das mir wieder präsent mache, erreicht es auch mein Herz wieder. Ich sage, jeder von uns kennt das, dass es mal ein bisschen lauer wird, dass man müde wird. Ein anderer hat geschildert, Markus, manchmal kommt es mir vor, als kommt so eine dunkle Wolke und ich merke auf einmal, boah, mir ist langweilig, ich will's gar nicht. Sie liegt manchmal sogar relativ präsent in der Wohnung, aber ich gehe vorbei. Oder man sagt, ich kann mich mit so vielen anderen Dingen ablenken, aber nicht reinlesen. Und heute wollen wir gucken, wie diese dunkle Wolke, wenn es dir auch so geht, wegkommt und wie der Psalmist sagt, Freude. Große Freude wieder am Wort Gottes entstehen darf. Bevor wir also einsteigen, müssen wir wissen, es gibt einen Gegner, der also das große Ziel hat, die Freude am Wort wegzunehmen. Und auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, 1. Mose 3, Vers 1, spricht Satan zu Adam und Eva. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen sollt? Nein. Er stellt in Frage. Er kritisiert ganz offensichtlich. Nein, stimmt nicht. Und wenig später sagt er, sterben? Nee, du wirst nicht sterben. Ihr werdet nicht sterben, aber ihr werdet sein wie Gott. Er überhöht den Menschen und sagt, das, so soll's sein. Das Krasse ist, Adam und Eva kannten es nicht, dass Gott und sein Wort, was er sagt, auf einmal kritisiert wird. Aber mit so einer List erreicht er das Herz. Und sie machen's. Es gibt also einen Gegner, der genau das will, dass dein Glaube nicht stark wird und du keine Freude am Wort hast. Ablenkung, nur reine Wissensvermittlung und der Satan selbst. Der sagt, mach alles, kannst machen, was du willst, aber bitte lies nicht darin. Wir merken, das ist ein ganz aktiver Gegner, weil er weiß, wenn wir da eintauchen, auf diesen Säulen aufbauen, hat er verloren. Manchmal ist es aber auch, Psalm 119 zum Beispiel sagt es, ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren durfte. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten. Immer wieder hören wir das in Zeugnissen, wie Menschen ein ganz normales Leben leben und auf einmal rüttelt es am Lebenshaus und sie merken auf einmal, boah, ich schaff's nicht. Öffnen die Augen und lernen Gott kennen. Bei mir war das auch so. Irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich schaff's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr hin. Lebst du wirklich? Und durfte Jesus kennenlernen. Manchmal geht es auch durch Irrwege. Heute wollen wir uns aber bewusst nur mit der Freude beschäftigen. Denn die Freude ist der schönste Antrieb, das Wort Gottes zu verschlingen. Wenn wir mit Jungbekehrten reden, letztens erst sagt jemand, Markus, ich glaube, ich bin verrückt, den ganzen Tag lese ich nur noch in der Bibel. Ich sage, das ist super. Da wollen wir wieder hinkommen, dass das Freude macht, dass wir es aufsaugen wie ein Schwamm. Und ich möchte bewusst mal in ein paar Stellen reingehen, ohne zu sehr inhaltlich zu werden, wo das Wort Gottes von sich selber spricht. Die erste Stelle, ganz bekannt, 2. Timotheus 3. Paulus spricht zu Timotheus ab Vers 14. Du aber, lieber Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Du weißt ja auch, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft hat, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist. Jetzt kommt's. Alle Schrift, sagt die Bibel, jedes Wort ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das sagt Gottes Wort über sich selber. Das ist mein Auftrag. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit du voll ausgerüstet bist. Kein Mangel. Irgendwie hat unser dieses Jahr angefangen mit diesen Superlativen. Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Alles ist möglich, dem der glaubt. Die Hoffnung wird nie zu Schanden werden, völlig ausgerüstet. Immer voll eingeschenkt. Gottes Wort. Eine weitere ganz bekannte Stelle, Hebräer 4, Vers 12. Paulus wieder. Denn das Wort Gottes ist, wer weiß es? Lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das wie ein Skalpell Seele und Geist, Mark und Bein trennen kann und sogar ein Richter der Gedanken ist. Das Wort Gottes ist lebendig. Es lebt. Wusstest du das? Und es wirkt. Er sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und wenn du es annimmst, lebt es auch in dir. Und es wirkt. Hebräer 4, Vers 12. Ein anderer Vers, Matthäus 4, Vers 4. Jesus selbst wird, nachdem er getauft ist, in die Wüste geführt vom Satan und wird versucht. Und am Ende, wenn er wirklich am Ende seiner Kräfte ist und nach 40 Tagen Fasten hat man Hunger, sagt der Satan zu ihm, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sprich zu dem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich glaube, das ist uns oft überhaupt nicht klar. Wir futtern so viel und sehr viel, immer sagen wir nach 20 Uhr, das merkt man dann besonders. Aber er sagt, hier soll man etwas essen, was dich am Leben hält. Der Mensch lebt nämlich nicht nur von physischer Nahrung, sondern geistliches Leben lebt von geistlicher Nahrung. Das ist das Wort, sagt Jesus, zu dir und mir. Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte. In einem Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Also so ein Superlativ. Es ist reines Wort. Da ist kein Falsch, keine Verunreinigung. Es ist rein. Sagt es über sich selbst, Psalm 12. Oder Jesaja 55 sagt Gott selbst, genauso soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, es wird durchführen, wozu ich es gesandt habe. Merkst du es? Was Gott sagt über sein Wort, wie es lebt, wie es Kraft hat und wirklich etwas bewirkt? Psalm 19. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen sogar den klug, der bis jetzt unweise durchs Leben lief. Und ihr Lieben, wir könnten beliebig so weitermachen. Ihr müsst es einfach mal googeln oder auch in den Bibelkommentaren mal schauen. Eine Liste dieser Bibelstellen kommt runter, wo nur Gott spricht. Wie heilig, wie kraftvoll, wie lebendig. Eine Stelle vielleicht noch, 2. Korinther 1, Vers 20. Denn alles, was Gott sagt, alle Verheißungen erfüllen sich in dem einen, der sein Sohn ist, Jesus Christus. Und darum antworten wir mit Amen. Jesus in dir erfüllt sich jedes Wort. Wow. Wir merken also, wenn wir zurückkommen wollen zur Freude, dann sollten wir uns wirklich nochmal ernsthaft damit auseinandersetzen, dass es lebt und dass es Gottes Wort an uns ist. Es gibt einen weiteren Psalm neben dem Psalm 19, der diese Schönheit und die Freude emporhebt, und das ist der Psalm 119. Und ich musste so schmunzeln in der Predigtvorbereitung. Das ist der längste Psalm. Es ist aber auch das längste Kapitel in der Bibel. Und was macht er zum Thema? Die Freude am Wort. Kann kein Zufall sein. Die Freude am Wort wird überhöht. Psalm 119. Wenn wir mal so ein paar Verse anschauen, dann sehen wir Vers 14. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. So freut er sich an seinem Wort. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich es vergessen. Vers 72. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende Gold- und Silberstücke. Vers 103. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Vers 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das mein Weg erleuchtet. Vers 127. Ich aber liebe deine Gebote. Sie bedeuten mir viel mehr als reines Gold. Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der großen Gewinn macht. Vers 172, fröhlich besinge ich sogar dein Wort, denn alles, was du sagst, ist richtig und ist gut. Gib mir mal Feedback, was löst das in dir aus? Wenn man jemanden hört, der so schwärmt, der sagt, es ist mir wichtiger als tausende Gold- und Silberstücke. Er schmeckt besser als der beste Honig. Nie werde ich es vergessen. Tag und Nacht lese ich darin und will befolgen. Denn du bist einer, wenn ich es höre und tue, den du reich belohnst. Merkst du, wie das kribbelt? Wenn vielleicht jetzt gerade jemand an dein Herz klopft, dann ist es kein Überführen, sondern vielmehr ein, hey, da ist wirklich Leben drin. Fang wieder an. Und wenn du merkst, ich habe es Wochen, Monate, Jahre links liegen lassen, heute fang wieder an mit neuer Freude, diesen Schatz zu lesen. Also öffne es, nicht in der Selbstkritik, sondern bereitwillig. Fröhlich besinge ich dein Wort, denn alles, was du befiehlst, ist richtig und ist gut. Wir wollen es besingen. Der Psalmist setzt also ganz offensichtlich Gottes Wort in das Zentrum seines Lebens. Und er sagt, alles, was ich denke, was ich tue, was ich fühle, was ich singe, was ich spreche, Herr, ist dein Wort. Das ist das Zentrum meines Lebens. Darauf baue ich auf. Und er entwickelt starke Säulen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Er setzt es nicht mit Pflichtgefühl in die Mitte. Ja, ein guter Christ macht doch. Vielmehr mit Freude. Da muss ihn keiner drum bitten. Er rennt dahin. Er beschäftigt sich damit. Die Freude am Wort ist auch deine Stärke. Wir können also ein Zwischenfazit bilden, wenn ich wieder zurückkommen möchte in diese Freude, dann identifiziere ich als erstes meinen Gegner. Und dieser Gegner, haben wir gehört, ist der Teufel, der alles tut, um entweder dich davon abzuhalten, es dir madig zu machen, es zu kritisieren, in Ungehorsam zu führen, in Unglauben oder sonst was. Er hat viele Pfeile, die er abschießt. Aber wenn du sagst, stopp, Jesus, ich will da wieder rein, mit Freude, dann wirst du merken, wie sie langsam wieder wächst. Du kannst als zweiten Punkt, genauso wie der Psalmist, Gottes Wort wieder ins Zentrum stellen. Und was mir lange geholfen hat, ich kenne es logischerweise auch immer wieder so, ne? Auch Psalm 119, ein Vers, den Vers 18, ganz schlicht. Bete den einfach. Jedes Mal, bevor du anfängst zu lesen, öffne mir die Augen, Herr, damit ich die Wunder sehe aus deinem Wort. Ich kann lesen und viel mit Verstand vielleicht begreifen, aber das, was mein Herz verändern kann, begreife ich nur durch Offenbarung. Und der Psalmist sagt, Herr, öffne du mir die Augen, dass ich die Wunder deines Wortes erkenne in meinem Leben. So kann ich anfangen. Gegner identifizieren, Gottes Wort wirklich wieder einen Platz geben und auch wenn es nur ein paar Minuten anfängt am Tag, mit einem schlichten Gebet, öffne du, Herr, mir die Augen. Ich will diesen Schatz sehen. Ich will genauso sagen, es ist süßer als der süßeste Honig. Gold und Silber hat keinen Wert, wenn ich nur dein Wort habe. Wir wollen konkret werden. Wie kann ich jetzt also mich einreihen in die Worte des Psalmisten? Mit ganz einfachen 3 Gs. Und das erste große G, jetzt wird nicht dröge, aber ist das Gebet. Wenn du merkst, ah, da liegt auch so ein bisschen Staub drauf, macht nichts. Fang wieder an. Aber die Freude am Wort kommt erst dann wieder, wenn du auch wieder nach dem Wort betest. So oft, wenn Glaube so runtergeht, ist das Gebetsleben nur noch, Herr, hilf mir bitte hier und mach doch da und lass mich noch einen Parkplatz finden und mach doch, dass dies wird und morgen schönes Wetter, weil du weißt doch, was ich vorhab. Also ist nicht schlecht, will nicht lustig machen, aber es ist ein bisschen wenig. Der Psalmist betet die Worte Gottes und er kriegt immer mehr Freude. Und wenn auf einmal auch dein Gebetsleben lasch geworden ist, dann fang da an. Und ich möchte einfach wieder Psalm 119 ab Vers 4 zum Beispiel. Da sagt er, du selbst befahlst uns die Ordnungen an, dass wir sie befolgen. Er sagt es zu Gott. Du sagst es mir, ich will es tun. Du befahlst uns an, dass wir es befolgen. Ich wünsche für mich die Standfestigkeit zu halten, was dein Gesetz sagt. Dann muss ich mich auch nicht schämen, wenn ich die Gebote anschaue. Jesus, ich suche dich mit ganzem Herz. Halte mich bei deinem Wort. Deine Weisungen, sie lehren mich. Mit meinen Lippen verkündige ich die Anweisungen aus deinem Mund. Es macht mir Freude, zu tun, was du sagst. Viel mehr als Besitz, Gut und Gold. Er fängt auf einmal an, das zu beten. Und wenn du und ich auf einmal im Kämmerlein sagen, Jesus, dein Wort ist ein Schatz. Öffne in mir. Was dein Wort sagt, schafft mir Leben. Ich will es befolgen. All dein Reden ist immer gut und Treue. Ist kein Falsch. Jesus, ich handle danach. Und wenn du merkst, so zu beten, bleibt es nicht ohne Wirkung, denn es ist lebendig und wirksam. Manchmal hilft es, mit den Psalmen wieder anzufangen, kräftig zu beten. Also, dieser Mann betet nicht irgendwas runter, sondern er beschäftigt sich mit Gott, macht das zu seinem Gebetsanliegen. Und er wird merken, wie immer mehr Freude kommt und auch Erfüllung von dem, was er betet. Und er macht es nicht einmal pro Woche, sondern er sagt in Vers 164, ich preise dich 7-mal am Tag, noch vor Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang, selbst nachts, wenn du mich weckst, besinge ich dein Wort. Vielleicht fangen wir an, nicht mit so einer Überdosis, vielleicht 3-mal. Vielleicht kannst du einfach morgens, so wie du vielleicht vor deinem Frühstück betest, dafür dankst, einfach sagen, Jesus, heute möchte ich dir auch dafür danken, dass ich dein geoffenbartes Wort und Willen habe in den Händen. Ich will lesen. Vielleicht 2-3 Verse, egal. Mittags, abends. Und du wirst merken, da wächst was. Da fängt was an zu schlagen. Freude kommt. Das zweite G, neben Gebete, sind unsere Gedanken. Und was sagt Psalm 119, Vers 15? Deinen Ordnungen, deinem Wort, dem sinn ich nach. Tag und Nacht. Daran will ich denken. Und es ist so, wie wenn ich jetzt morgens was esse, dann habe ich erstmal was im Magen und kann erstmal raus in meinen Alltag und was machen. Genauso mit Gottes Wort. Ich nehme es auf und so wie ich Nahrung verstoffwechsle, verstoffwechsle ich geistliche Nahrung auch. Weil ich es anwende, ganz praktisch. Deinen Ordnungen sinne ich nach, deine Pfade bedenke ich. An deinen Ordnungen habe ich Lust und deine Worte vergesse ich nicht. Ich vergesse es nicht. Ich denke nämlich drüber nach. Mehr als alle meine Lehrer bin ich schlauer geworden, denn ich sinne nach über dein Wort. Selbst in den Stunden der Nacht, heißt es, bin ich wach und sinne über dein Wort. Es macht weise. Es ist tolle Nahrung. Gebet, Gedanken. In Römer 12 zum Beispiel heißt es, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen könnt, was ist der gute und vollkommene Wille für dein Leben. Was ist gut? Erst wenn du darüber nachdenkst, sich Gedanken erneuern, du es füllst mit lebendigen Worten, dann kannst du sehen, was Gott eigentlich für uns bereithält. Dann kannst du es erkennen. Und es macht immer Freude. Gedanken. Ihr Lieben, neben Gebet und Gedanken gibt es auch was Schönes, Gewinn. Wenn wir manchmal einfach nur aus Pflichtgefühl lesen, weil man es halt einfach macht, das holt keinen von der Couch. Wenn ich aber sage, Jesus, wenn ich mich damit beschäftige, willst du mich beschenken? Der Psalmist sagt es. Ich darf wirklich was von dir bekommen. Dann strecke ich mich auch aus. Auch wieder Psalm 119, Vers 162. Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Da macht jemand Gewinn. Der freut sich. Jesus, ich ergreife es. Ich freue mich so sehr wie einer, der einen reichen Schatz gewinnt. Und wenn wir dieses Denken wieder haben, das ist nicht langweilig, das erfüllt mit Leben, dann wirst du merken, wie die Freude größer wird. Freude wirklich am Wort Gottes. Jetzt kann ich also weitermachen mit Gebet. Ich fange wieder an mit Gedanken und ich sage, Herr, ich weiß. In der Bibel heißt es auch, wer Gott naht, der muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Da gibt es Gewinn. Nicht jetzt egozentriert, das meine ich nicht. Aber Gott wird dich beschenken. Gewinn. Wie kann ich anfangen? Paulus sagt zu Timotheus, von Kindheit an. Fang an. Einfach anfangen. Und er sagt also dir und mir, die wir Verantwortung haben für kleine Kinder, lehre das gute Wort. Gib ihnen geistliche Nahrung. Nicht nur Muttermilch. Nähre sie mit geistlichem Wort, auf das sie wachsen. Und er sagt zu Timotheus, und du hast daran festgehalten, bis heute, mach weiter. Also du und ich, wir geben Nahrung von Kindheit an. Hab immer ein Wort Gottes auf den Lippen, wenn du mit anderen Leuten sprichst, nähre sie. Also von Kindheit an, wie kann es sich etablieren? Die Bibel sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist, der mich liebt. An anderer Stelle sagt er, es gibt zwei Männer, beide hören das Wort, aber nur einer, der es tut, ist das Haus, das auf Fels gebaut ist. Das andere bricht ein. Gottes Wort nur zu hören, versandet. Gottes Wort zu tun, macht fest. Lass die Bibel auch ganz praktisch in dein Leben reden. Auch in dem Psalmen heißt es, lass dein Wort Ratgeber sein. Es gibt so viele Zeitschriften, so viele Berater, so viele Bücher, so viel. Aber wenn du wirklich Lebensfragen hast, lies die Bibel. Lass sie dein Hauptratgeber Nummer eins sein. Und du wirst merken, wie sie spricht. Merke, Gottes Wort soll tägliche Nahrung sein. Physische Nahrung, geistliche Nahrung. Wenn die physische Nahrung fehlt, merkst du sofort am Grummeln. Wenn der geistliche Nahrung fehlt, merkst du, wie es dich irgendwann immer mehr runterdrückt. Glaubensleben wird lasch, es wird fad, es wird langweilig, Probleme kommen wieder hoch und so weiter. Und wichtig ist, hat mir wieder geholfen, auch nach meinem Tal mal wieder, mich einzustimmen. Und dann hatte ich einfach nur Gottes Wort vor mir liegen und fang an, es einfach nur auszusprechen, was es mir bedeutet. Zum Beispiel, die Bibel ist die Quelle der Wahrheit. Spreche ich aus. In Johannes 17 heißt es nämlich, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Herr, das ist die Quelle der Wahrheit. Ich habe so viel Ablenkung und ein Ort, wo ich alles bekomme. Jesus, das möchte ich wieder Freude dran haben. Die Bibel ist die Quelle des Segens. In Lukas 11, noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Die Quelle der Wahrheit, die Quelle des Lebens, die Quelle des Sieges. Wenn in deinem Leben richtige Kämpfe herrschen, lesen wir im Epheserbrief von der Waffenrüstung Gottes. Und da ist das Schwert, was? Das Wort Gottes. Damit kannst du zurückschlagen und sagen, Satan, nein. Denn im Wort steht geschrieben das. Und es wird sich erfüllen. Die Bibel ist die Quelle des Wachstums, heißt es im Petrusbrief. Da heißt es, als neugeborene Kindlein seid ihr doch begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Ich habe letztens Veronika besucht. Ihr Samuel ist inzwischen 3 Monate alt und er kam mit knapp 3 Kilo auf die Welt. Seitdem nur Milch getrunken, jetzt wiegt er 6 Kilo. In 3 Monaten, nur durch Milch. Und hier sagt er, nimm doch wie ein kleines Kind die unverfälschte Milch, damit du heranwächst. Vielleicht auch 3 Kilo in 3 Monaten. Die Bibel ist die Quelle der Kraft. Wollt ihr nicht, ne? Nicht physisch. Da höre ich schon raus. Denn ich schäme mich nicht, sagt Paulus, des Evangeliums, denn es hat Kraft zur Errettung, zur Zurechtweisung und all dem. Ach, ihr Lieben, ich hoffe, es könnte überspringen, aber das ist sein Job, nicht meiner. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn ich nicht weiter weiß, Taschenlampe an. Gott, was soll ich machen? Links, rechts, geradeaus, warten? Was steht an? Und wenn ich so wieder anfange, mit dieser Haltung mich da hineinzubegeben, dann merkst du, wie wieder Freude kommt. Und ich frage mich immer wieder, wie kann ich jetzt also reagieren? Wenn ich all das gehört habe, wenn ich all das weiß und wenn ich schon merke, boah, das kommt so langsam ins Herz. Mach es. Einfach machen. Einfach tun. Die Bibel sagt, glaube. Glaube das, was ich sage. Jesus sagt zu den Jüngern, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Wie oft soll ich euch immer noch das Gleiche sagen, bis ihr es endlich macht? Dieses, wacht doch auf. Es ist gut. Es ist wirklich gut. An anderer Stelle heißt es auch wieder Psalm 119, ich liebe sie. Das ist eine schöne Haltung. Wenn ich etwas liebe, drücke ich es nicht auf die Seite. Dann möchte ich doch damit Zeit verbringen. In Timotheus auch heißt es, bewahre das Wort. Lass es dir nie rauben. Halt es fest wie einen Schatz. Sei hungrig nach Gottes Wort und so weiter. Ihr Lieben, vielleicht können wir es ja so machen, dass wir eine kleine Challenge. Joachim und ich hatten in unserer Zweierschaft uns immer wieder gechallenged. Er spricht in mein Leben, ich in seins. Und nach einer Woche fragen wir, was ist passiert? Und vielleicht können wir uns alle challengen mit einer Herausforderung, wenn man den Psalm 119 hat ganze 176 Verse. Am Stück liest. Axel, wie lange braucht man? Viertelstunde? Noch schneller? Okay, Viertel bis halbe Stunde, also je nach Schnelligkeit. Du kannst also den Psalm 119 einmal am Tag einfach ganz durchlesen. Viertelstunde bis halbe Stunde. Kannst du dir einteilen, morgens, mittags, abends. Lies ihn mal komplett durch. Und dann, der Psalm ist nämlich so aufgebaut, 22 Strophen aus je 8 Versen. Bis Ende Februar wollen wir es lesen, jeden Tag, den Psalm 119, und immer an einem neuen Tag 8 Verse. Also heute könntest du anfangen mit den ersten, also einmal komplett durchlesen und dann nochmal die ersten 8 und darüber nachsinnen. Morgen liest du den komplett durch und liest von 8 bis 16. Am dritten Tag von 16 bis 24 und so weiter. Und ich gebe dir wie ein Arzt ein Rezept, das Medikament wirkt. Und du wirst am Ende des Monats Freude haben. Neue Freude am Wort. Weil du dich einstimmst. Wollen wir es machen? Weil dann werde ich es abfragen. Aber ihr bitte auch mich. Und das ist doch das Ziel. Baue auf diesen Säulen auf. Glaube, Hoffnung, Liebe. Durch die Grund-DNA des Wortes Gottes. Und am Ende, hoffe ich, vielleicht dann im nächsten Lobpreis-Gottesdienst, steht hier die ganze Gemeinde und sagt, die Freude am Wort, das ist meine Stärke. Es ist süßer als Honig. Und eine Gemeinde, die Gottes Wort liest und darauf gegründet ist, die macht den Unterschied. Für dich zu Hause, in deiner Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in diesem Ort. Die Freude am Wort Gottes. Joachim hat es über den Beamer hingestellt, das neue Freude am Wort war eingeklammert. Vielleicht bist du schon einer, der sagt, Alter, Ich freue mich schon seit Jahren, genauso wie der Psalmist. Dann nimm dir links und rechts jemand an die Hand, der es gerade Schwierigkeiten hat, und hilf ihm in diese Freude. Wenn du aber auch sagst, ich mache die Klammer weg, weil ich brauche neue Freude, dann hör dir das heute nochmal an. Zu Hause im Internet, hör dir die Predigt nochmal an, lies die Bibelstellen nach und fang an, Psalm 119. Amen.